Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie so zahlreich zum geistlichen Abend hier in der Fastenzeit erschienen sind. Credo Teil 2, wenn man so will, Erlösung. Ich habe den Titel von Abt Maximilian geerbt, der den geistlichen Abend ja eigentlich halten wollte. Und ich hatte mir in mein Notizbuch eigentlich nur notiert, Credo, zweiter Teil, also Erlösung. Und als dann die Plakate gedruckt wurden, war ich doch ein bisschen erschrocken, weil da stand auf einmal Mut zum Credo. Das ist ja nochmal eigentlich ein ganz anderes Thema. Natürlich kann man viel über das Credo sagen, über ja die Entwicklung, über die Geschichte, über verschiedene Aspekte, die das beinhaltet. Aber offensichtlich ist mit dem Vortrag intendiert, Mut zu machen zu diesem Credo und Mut zu machen, es zu bekennen, es weiterzutragen, damit das auch sich dann fortsetzt im Bekenntnis offensichtlich gegenüber der Welt. So ist der Titel offensichtlich gedacht. Und da habe ich schon ein bisschen geschluckt, habe gedacht, um Gottes Willen, wie kann man da einen Zugang finden, zu motivieren, also die Leute zum Bekenntnis, zum freudigen Bekenntnis dieses Credo zu bringen. Wir müssen ehrlich sein, das kann heute verlangt sein, dieses Bekenntnis zum Credo, wie es dasteht. Vielleicht noch nicht so mit Konsequenzen verbunden, vielleicht wie noch vor 70 Jahren. Aber das Klima gegenüber der Kirche ist schon spürbar rauer geworden, auch aus eigener Schuld, das muss man immer gleich hinzufügen, um nicht den Eindruck zu erwecken, darin läge eine überdimensionale Zumutung, also das Credo zu bekennen, auch gegen Widerstände. Und hinzu kommt, glaube ich auch, dass wir nach einer Phase in der Kirche leben, in der eher der Zweifel, das Formulieren des eigenen Zweifels als irgendwie glaubwürdig erachtet wurde, als ein mutiges Bekenntnis zu eben diesem Glauben. Nicht? Das, glaube ich, kann man heute so mit ein bisschen Abstand sagen. Es ist auch im Theologiestudium habe ich das ein bisschen so im Ohr. Ganz, ganz wichtig, und es ist natürlich auch wichtig, auch Zweifel und Fragen formulieren zu können. Aber offensichtlich haben die vielfach gestellten Zweifel und Fragen nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit der Kirche erhöht, sondern haben unter Umständen sogar Verwirrung gestiftet. Wie gesagt, bei aller Notwendigkeit, das bestreite ich nicht, eben auch sich durchzuringen, Fragen zu stellen und ja, doch immer wieder auch die Messlatte der Zeit an diese alten Dokumente anzulegen. Also Mut zum Credo, wie gesagt, zweiter Teil, Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Zunächst einmal muss man sagen, dass diese Symbola, also woraus das ja entnommen ist, man kann ja sagen, dass das von Konstantinopel und Nicäa, aber auch andere Glaubensbekenntnisse eigentlich nicht dazu da waren oder nicht so sehr, etwas nach außen zu tragen, etwas zu sagen, das bekennen wir und das machen wir so und das ist so, sondern es ist eigentlich mehr eine Versicherung nach innen, also in die Kirche hinein, das Ergebnis unendlich mühsamen und auch schmerzhafter Auseinandersetzungen, die Kirchenspaltungen hervorgerufen haben, die zum Teil jetzt nicht was das Bekenntnis von Konstantinopel und Nicäa angeht, aber zum Beispiel das von Chalcedon im Grunde bis eine heute existierende Kirchenspaltung hervorgebracht hat, nämlich die aus die sogenannten Altorientalen, auch wenn viele sagen, das sei nur ein Missverständnis, immerhin sie ist da, die Kirchenspaltung. Also das Credo selbst dient eigentlich gar nicht mal so sehr der Wirkung nach außen, sondern soll die Gemeinschaft nach innen festigen, ihr einen Halt und eine Stabilität geben. Auch das apostolische Glaubensbekenntnis, das wir normalerweise beten, ist eigentlich eher ein liturgischer Text, also von der Frühzeit eine Taufformel, wo also der Kandidat ja gegenüber der Kirche bezeugt, welchen Glauben er hat und aus welchem Glauben heraus er die Taufe verlangt. Das Bekenntnis nach draußen spielt da gar keine so große Rolle, wenn man es mal historisch sieht. Es gibt noch andere sehr schöne Glaubensbekenntnisse, biblische, die interessanterweise das im Grunde alles vorwegnehmen, was häufig erst als spätere Entwicklung, als ein Ringen der Kirche, aber im Grunde schon gar nicht mehr biblisch oft bezeichnet wurde. Ein sehr altes Glaubensbekenntnis, das ein liturgischer Hymnus war, das war nämlich Philipper 2,6, ich darf es einmal vorlesen. Er, also Jesus Christus, war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist nach Auskunft vieler Neutestamentler oder nach Meinung vieler Neutestamenter tatsächlich eines der ältesten Texte der Heiligen Schrift. Also unmittelbar nach also in den Jahrzehnten nach dem Tod Jesu geschrieben und nicht erst das Ergebnis einer jahrhundertelangen Reflexion, die ja auch dann Ungenauigkeiten schon aus dem Rückblick mit in sich trägt. Und da haben wir im Grunde alles drin, Jesus Christus, so wie wir es heute verstehen. Jesus bezeichnet ja eher die menschliche Natur Jesu, also dass er ganz Mensch war. Und Christus eher eigentlich so sein Dasein als Gesalbter Gottes, eben mit seiner ganzen Gottheit, Gott und Mensch, nicht halb Gott und halb Mensch, sondern ganz Gott und eben auch ganz Mensch. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, wie man das auch verstehen kann. Dieser ganz Gott, ganz Mensch wurde gekreuzigt, ist gestorben und ist auferstanden. Das ist eine Botschaft für die Welt, die bezeugt, die bekannt, auch mit Mut nach außen getragen werden muss. Die Glaubensbekenntnisse der Kirche sind oft sehr schwierige Texte. Wenn man nach einfachen Glaubensbekenntnissen sucht, die so eher diesen, wenn man sagen, missionarischen Charakter haben, ich habe ein bisschen überlegt, da könnte man sagen, ist am ehesten das Kreuzzeichen, das schon sehr früh von den Christen praktiziert wurde im 2. Jahrhundert. Mich entsinne, Irenäus von Lyon berichtet davon. Oder auch, ganz einfach, das symbolisiert es für mich eigentlich am schönsten, die Quasten an den Gewändern der Juden. Das findet sich im Buch Numeri. Ich habe jetzt ganz vergessen, das Kapitel zu notieren, muss irgendwo, ich glaube 58, irgend sowas. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, dass sie und ihre Nachkommen sich Quasten an den Zipfeln ihrer Kleider und blaue Schnüre an die Quasten der Zipfel tun. Und dazu sollen euch die Quasten dienen. So oft ihr sie anseht, sollt ihr an alle Gebote des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht von eurem Herzen noch von euren Augen verführen lasst und abgöttisch werdet. Sondern ihr sollt an all meine Gebote denken, sie tun, dass ihr heilig seid eurem Gott. Ich bin der Herr, euer Gott, der aus euch Ägyptenland geführt hat, dass ich euer Gott sei. Also im Grunde genommen so etwas wie ein Ehering, der ja auch ein Bekenntnis ist, ich bin verheiratet. Ihr braucht es gar nicht versuchen, ich gehöre jemandem. So ein Bekenntnis wie das Kreuzzeichen, solche Kleinsachen wie die Juden. Man könnte auch den Habit als so ein kurzes Glaubensbekenntnis sehen. Und ich verbinde eigentlich mit dem Mut zum Credo eigentlich eher solche kleinen, eher unscheinbaren, man könnte auch sagen eher unwichtigen Dinge, als diese etwas komplizierten Symbola, die man erst wieder erklären muss und sie den Leuten erst aufschlüsseln muss, und dann hat man eigentlich fast schon verloren. Unser Bundespräsident hat einmal gesagt, ich glaube, er hat dreimal versucht, in Niedersachsen Ministerpräsident zu werden, ist dreimal gescheitert bei Landtagswahlen. Und er ist dann gefragt worden, ja, wieso er es beim vierten Mal denn dann geschafft habe, mögen auch noch andere Ursachen dabei gewesen sein, und ganz einfach gesagt, ja, ein Journalist hat mir erklärt, Sie müssen, wenn Sie etwas rüberbringen wollen, das ganz einfach sagen. Nur ein paar Sätze und auch immer das Gleiche sagen. Und es hat funktioniert. Und zuvor hätte er immer eigentlich komplizierte Sätze gemacht, hätte alles erklärt und auseinander und das Für und Wider. Und als er damit aufgehört habe, da hat es eigentlich geklappt. Also spricht nicht gerade für den Wähler, aber ich glaube, genau darum geht's auch. Also wenn wir ein bisschen erschrecken vor diesen großen Glaubenssymbolen, die wir vielleicht selber nicht verstehen, dann würde ich sagen, Mut zum Credo meint eigentlich eher diese kleinen Zeichen, dass man eben zu erkennen gibt, wir tragen keine Quasten wie die Juden, wir Mönche tun das schon eher, aber dass man in kleinen Zeichen zu verstehen gibt, ja, ich bekenne mich dazu. Kreuzzeichen, diese ganz einfachen Dinge und natürlich auch im Bekenntnis einfache Sätze zu formulieren. Ja, ich glaube daran. Wir diskutieren oft mehr, als es nötig ist. Natürlich sollen wir auch, wenn das gewünscht und gefragt wird, für unseren Glauben Rechenschaft geben können. Deswegen sind wir heute Abend auch da. Aber das Eigentliche, das Mut zum Credo, ich habe ja sehr damit gerungen, das passiert eigentlich in diesen kleinen Dingen. Trotzdem kommen wir nicht um diese Großen herum. Da hat mich jemand mal gefragt, wie sieht das eigentlich aus? Müssen wir an all das glauben, was im Credo steht? Oder gibt es noch mehr, an was wir glauben müssen? Ist das das absolute Minimum? Wie sieht das eigentlich aus? Ich habe lange nach einem Bild gesucht, wo man das ein bisschen verdeutlichen kann, und ich bin dann auf folgendes Bild gekommen, um unser Problem vielleicht mit dem Credo oder mit den Glaubensbekenntnissen oder den Dogmen der Kirche zu symbolisieren. Da bin ich auf dieses Bild gekommen. Jetzt hängt der Computer wieder. Also ich habe oft ein bisschen den Eindruck, das Credo, die Glaubenssymbole, der Glaube der Kirche ist fast so wie ein Koffer, der vollgepackt ist, und wir haben größte Mühe, ihn irgendwie zuzubekommen. Das, glaube ich, kann so ein bisschen die Fragestellung am heutigen Abend auch verdeutlichen. Wie soll ich damit auf Reisen gehen? Wie soll ich meinen Glauben verkünden, wenn ich ihn selber nicht eigentlich wirklich in meinen Glaubenskoffer hineinbekomme, um den Deckel zuzukriegen? Wie soll ich dann in die Welt hinausgehen und diesen Glauben verkünden, wenn mir der Koffer eigentlich schon zu voll ist? Ich habe einfach mal bei einem Wäschestück habe ich einfach mal sozusagen rausgezogen, wenn Sie so wollen, ein aktuelles Wäschestück. Können wir jetzt das Bild vielleicht weitermachen, ein sehr ernstes Thema. Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir da Mut zum Credo haben. Also das ist schon keine ganz einfache Sache, das ist vermutlich da aus Japan, so ein Riesentsunami, der auf einmal über die Menschen hineinbricht. Man sieht dort die Menschen, ja, flüchten, sie scheinen noch gar nicht richtig wahrzunehmen, was da eigentlich passiert, diese unmittelbare drohende Gefahr, sie rennen einfach, sogar ein Kind ist dabei, ja, und man muss sagen, in der nächsten Sekunde ist schon alles vorbei. Das ist nicht nur eine aktuelle Frage, das ist eigentlich die große Frage, mit der unsere Kirchenkrise mal begonnen hat, wenn man es mal so sagen darf, die Frage der sogenannten Aufklärung. Einen wesentlichen Schub hat die begonnen beim Erdbeben Allerheiligen 1755, das damals Lissabon erschütterte. Nach Augenzeugenberichten fielen dieser Katastrophe von 90.000 bis 275.000 Einwohner Lissabons zum Opfer. Etwa 85% aller Gebäude Lissabons wurden zerstört. Die ganzen großen Paläste, wunderbare Bibliotheken, Kirchen natürlich. Und das alles traf dieses katholische Portugal. Also wo dass die halbe Welt missioniert hat, nicht? Sie waren sogar auf Sri Lanka gewesen, wo wir ein Klosterprojekt gründen. Also man kann eigentlich in die ganze koloniale Welt der damaligen Zeit gehen. Überall waren Portugiesen, auch schon vorher, Jahrhunderte vorher. Und ja, und das trifft nun ein Land, das sich zumindest christlich wähnt, ein Europa, das sich christlich nimmt. Es war eigentlich das erste Mal, soweit ich weiß, dass eine solche Katastrophe wirklich sagen global, zumindest in der damals bekannten Welt, wahrgenommen würde als so ein absolutes Desaster. Und da war die Frage, ja, wie kann Gott das zulassen? Die große Frage dann der Aufklärung, auch der Theodizee-Frage, entweder er ist nicht allmächtig, dann kann er das nicht aufhalten, oder er ist nicht gut. Und beides Male ist er nicht Gott, jedenfalls nicht der Gott, den wir verehren. Wie kann man da angesichts, ist ja im Grunde genau die gleiche Fragestellung, und wir erleben heute, mit welcher Macht, mit welcher Wucht diese Säkularisierung eigentlich uns heute erreicht. Also was vorher selbstverständlich war, dass Gott Herr der Welt ist, nicht dass er einfach da ist, das schwimmt, das zerrinnt uns langsam so wie Ausläufer dieser großen Welle von Lissabon, die das alles weggeschwemmt haben. Ich glaube nicht, dass ich da übertreibe. Das hat wirklich eine ganz große Wirkungsgeschichte gehabt und es lässt uns ja, wie gesagt, bis zum heutigen Tag nicht los. Die Antwort der Theologie ist das Mitleiden Gottes. Er ist selber geboren im Elend, wie wir, vielleicht nicht wir unbedingt, aber wie sehr viele Menschen, in Armut, in Not. Er ist gestorben, wie viele, in Qualen und Elend, in furchtbaren Qualen und begraben im Tode, wie wir alle einmal. Das ist im Grunde, mehr kann man eigentlich zur Theodizee, ich weiß, ein Mitbruder schreibt gerade seine Diplomarbeit auch darüber, sicher kann man mehr dazu sagen, aber so vom Glauben her eigentlich, dass man sagt, Gott erweist eigentlich in seinem Mitleiden seine Größe, aber reicht das einfach, dass Gott mitleidet? Krankheiten, die Menschen ein Leben lang begleiten von Kindheit an, ein Tod, der auch ein Kind holen kann, Elend jeder Art, die soziale Hölle der Slums in Indien oder in der dritten Welt, in Lateinamerika, reicht das einfach, dass Gott mitleidet? Oder wird hier nicht das Kreuz gekreuzigt, ist ja ein Thema, wird hier das Kreuz nicht als letztlich doch als eine hilflose Geste entlarvt? Ist da das blinde Schicksal, an das viele glauben, nicht einfach glaubwürdiger? Es trifft halt die und nicht uns. Nicht wir wurden in Rio de Janeiro im Slum geboren, sondern die anderen. Nicht wir werden auf irgendwelchen Kriegsschauplätzen getötet, sondern eben die anderen, purer Zufall. Ist das nicht wirklich glaubwürdiger? Und ganz schwierig wird es dann, was ja die Bibel dann gerne herstellt, mit dem Zusammenhang zwischen dem Unglück und der Strafe. Es gibt ja nun sehr viele Stellen, die das nahelegen in der Heiligen Schrift. Nicht? Also im Grunde war der erste Mord, die Folge davon war Heimatlosigkeit, nicht Kain und Abel, die Strafe dafür ganz, ganz offensichtlich. Die Plagen Ägyptens, Strafe für den Ungehorsam des Pharao. Und natürlich auch, und da wird's ganz christologisch, Christus ist für die Sünden der Menschen gestorben. Also das Unglück, der Tod Christi, eine Folge der Sünde, eine Strafe. Man kann dann sagen, das hat doch immer eine Heilsdimension. Eine Strafe soll ja sozusagen etwas Positives bewirken. Es soll Sühne leisten, es soll wieder etwas gut gemacht werden. Es ist ja nicht einfach, dass damit nun alles aus wäre, vernichtet wird. Dieser, haben wir bei uns heute im Strafrecht, ist ja ganz, ganz prägend, der heilende Charakter der Strafe, nicht? Der Betreffende soll dadurch eigentlich gerade wieder in die Nähe, also in die Gemeinschaft und, wenn man es religiös sieht, auch in die Nähe Gottes zurückgeholt werden. Aber wie gesagt, dieser Zusammenhang überzeugt nicht mehr. Wir müssen ganz ehrlich sein, auch uns nicht mehr. So eine Katastrophe einfachhin als Strafe Gottes zu bezeichnen, da stellt sich was auf. Und es ist ja auch bei vielen, wenn sich Kirchenleute äußern, auch wenn sie es gar nicht so gesagt haben, wenn es auch nur so klingt, das ist ja, wenn man meistens mal genauer hinhört, haben die das ja meistens nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, ja, irgendetwas muss es mit Gott zu tun haben. Und es muss, wenn wir an Gott glauben, irgendetwas mit Gott zu tun haben. Zumindest lässt er es zu, bitte. Nicht, also wir können uns nicht einfach dadurch aus der Affäre ziehen, dass wir sagen, das hat nun nichts mit Gott zu tun, das passiert halt irgendwie, aber mit Gott, auch mit Strafe oder mit Unrecht, hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. Ich habe einen recht interessanten Vorschlag gefunden, wie man sich diesem Problem ein wenig annähern kann. Wie man es vielleicht nicht lösen kann, aber ein sehr interessanter, meine ich wenigstens theologischer Ansatz aus dem 16. Jahrhundert. Kein christlicher Theologe, ein jüdischer Theologe, und zwar Isaac Luria, geboren 1534 in Jerusalem, gestorben 1572 in Safed in Galiläa. Stammte aus einer ursprünglich norditalienischen Rabbiner- und Gelehrtenfamilie und war ein jüdischer Kabbalist. Und er hat eine ganz interessante Idee aufgestellt, die eigentlich kaum zu widerlegen ist. Er hat gesagt, die Schöpfung kann man sich eigentlich nur vorstellen als eine Art Selbstrücknahme Gottes. Also nicht ein Art Uhrwerk, die Welt, das also sozusagen funktioniert. Gott hat sie zusammengeschraubt und die muss jetzt sozusagen wie eine Uhr richtig laufen, sonst hat sich Gott nicht als der perfekte, als der allmächtige Uhrmacher erwiesen. Das ist auch ein Beispiel aus der Aufklärung infolge dieser Naturkatastrophe in Lissabon, sondern eigentlich das Gegenteil. Gott nimmt sich zurück und es ist deswegen eigentlich kaum zu widerlegen, weil wenn Gott wirklich allmächtig ist, allwissend und so weiter, ja, wie kann es dann außerhalb Gottes etwas geben? Also wenn es etwas gibt, das nicht Gott ist, dann kann es das eigentlich nur geben, weil Gott, der Allmächtige, der Allwissende, der im Grunde über alles gesagt hat, ich nehme mich zurück. Ich trete, ja, ich trete ein bisschen weg. Und für mich war es interessant, weil wir reden ja eigentlich über Erlösung. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Erlösungsakt und dem Schöpfungsakt. Das sind jetzt nur Ideen, die ich nur mal so sagen will, ich kann mich da auf keinen berufen, jedenfalls keinen, den ich gefunden habe. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Die völlige Selbstrücknahme Gottes als Erlösungsakt und als Schöpfungsakt nahezu zwingend, wenn man sagt, Gott ist allmächtig, er ist überall. Außer ihm könnte es eigentlich nichts geben und nur deshalb kann es außerhalb seiner etwas geben, wenn er sich eben zurückgenommen hat. Jetzt, was heißt das für unsere Schöpfung? Wir kennen ja alle den Schöpfungsbericht. Da lesen wir, bevor die Schöpfung losgeht, von Dunkelheit und Chaos. Finsternis ruhte über den Wassern und die Erde war wüst und leer. Das ist jetzt meine These. Vielleicht ist das eben das Ergebnis dieser Selbstrücknahme Gottes, damit überhaupt etwas entstehen kann. Und das, was da war, worauf Schöpfung erst aufbaut, nennt die Bibel Tohu Wabohu. Also Chaos. Also Durcheinander. Das hat zwei Seiten. Das wissen wir auch aus der Welt, wie wir sie vorfinden. Das kann etwas Schöpferisches haben. Nicht? Also wenn sich da die Erdplatten verschieben, nur so sind Kontinente entstanden, so sind die Meere entstanden, so hat sich alles Segen heben und senken können. Aber es hat einen Preis, das Chaos. Und das Ordnende der Schöpfung, es ist ja nicht völliges Chaos, das ruht nun darauf auf. Die Schöpfung, die Scheidung von Himmel und Erde, die Scheidung von Land und Wasser, das Auftauchen des Menschen, es ist wohlgeordnet, aber eben nicht als perfektes Uhrwerk, sondern aufruhend auf dieser Selbstrücknahme Gottes, die sich ja chaotisch darstellt. Ich habe für dieses doppelte Wesen der Schöpfung, wie wir sie vorfinden, als gefährlich und eben doch irgendwie frei, habe ich das Bild eines Firmlings aus Österreich genommen, der das ein bisschen so für seine Gottesvorstellung genommen hat. Also man sieht ein paar Füße über einen Abgrund, 100, 200 Meter werden das sicher sein, und also eine tödliche Tiefe, 30, 40 Zentimeter nach vorne gerutscht und es ist aus. Und trotzdem spüren wir alle ja ein Gefühl von Freiheit, von den Möglichkeiten. Ja, eigentlich ein sagen, Traum, was es mit dem Menschen auf sich hat, Freiheit auf Gott hin. Und Gott hat diese Freiheit ja tatsächlich geschaffen. Ich glaube, das heißt für uns etwas Doppeltes. Gott hat eine Welt geschaffen, wenn wir jetzt an das Chaos denken, an das Bild davor, muss ich es nicht aufrufen, wir haben das ja halt noch im Blick. Gott hat eine Welt geschaffen, in der wir nicht an ihn glauben müssen. Deswegen hat er uns auch frei geschaffen. Nur so konnte er uns wahrscheinlich wirklich frei schaffen. Wir können ihn in der Schöpfung erkennen. Das sagt zum Beispiel Paulus im Römerbrief, denn was man von Gott erkennen kann, ist offenbar. Gott hat es offenbart. Seit der Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind die unentschuldbar, die das leugnen, auf einer moralischen Ebene, aber gezwungen, von unseren Sinnen her gezwungen, dass wir sagen können, die Welt ist so perfekt, die ist so gut, dass es Gott nur geben kann. Zu diesem zwingenden Schluss sind wir nicht gezwungen, wenn man so will. Wir sind frei. Also der Schöpfung liegt, das postuliere ich mal mit Blick auf das Tohuwabohu, ist ja in der Heiligen Schrift auch so angeordnet, das Chaos voraus, dieses Tohuwabohu. Es ist offensichtlich, es muss von Gott geschaffen sein, wenn wir das Chaos nicht als gleichberechtigtes Gegenprinzip zu Gott annehmen wollen. Es gibt nur den einen Gott, das bekennen wir, der alles geschaffen hat. Und wenn die Schöpfung auf dem Chaos aufruht, muss er auch sie geschaffen haben. Aber dieses Chaos ist eben kein Chaos, sondern Folge der Selbstrücknahme Gottes, die uns in die Freiheit eigentlich entlässt. Und nun kommen wir zurück eigentlich zum Erlösungsakt. Ich habe jetzt ein bisschen eigentlich, bin in das Thema von Pater Rupert hineingegangen. Aber ich habe das auch deswegen gemacht, weil ich irgendwie den Verdacht habe, dass Schöpfungs- und Erlösungsakt beide sehr verwandt sind. Beide eigentlich nur als Akt der völligen Selbstrücknahme Gottes zu denken sind. Einmal in der Schöpfung, Tohu Wavohu, und dann im Kreuz, in der totalen Erniedrigung Gottes, wenn wir vielleicht das nächste weitermachen. Ich habe mal beides so ein bisschen gegeneinander gestellt. Hier so eine quasi Tohu Wavohu Szene, Urflut, vor der der Mensch ja zumindest ratlos sitzt. Und auf der anderen Seite eben der Isenheimer Altar, ist ja bekannt. Das, was auf diesem Bild zu sehen ist, kann eigentlich unmöglich als Gott erkannt werden. Also jetzt rein von der Vernunft her, beispielsweise die Moslems würden das entschieden ablehnen. Das wissen wir nur wirklich aufgrund der Offenbarung. Ein nicht nur entäußerter Gott, ein im Grunde entmenschlichter Mensch, bis auf den Grund ruiniert. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave. Interessanterweise, wenn man es mal nachliest, von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei, die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Könnte es sein, dass da in Selbstrücknahme Gottes etwas, ein kurzes Aufflackern des Schöpfungsaktes, des Tohuwabohu, des Wüst und Leer, Dunkelheit, Erdbeben, des Urchaos sichtbar wird. Beiden Schöpfung und Erlösung würde dann ein Akt der Freisetzung, unserer Freisetzung aufgrund der Selbstrücknahme Gottes zugrunde liegen. Einmal, dass wir überhaupt als eigenständige Wesen sein dürfen und damit gegenüber Gott, aber auch und damit gegenüber Gottes sein dürfen. Da kommt so ein blöder Schatten von oben. Und damit gegenüber Gottes, aber auch um den Preis, dass der göttlichen Ordnung eine von uns als Chaos empfundene Freiheit zugrunde liegt, in der Erlösung, dass wir befreit wurden aus dem Schaden, den wir in der durch Gottes Selbstrücknahme geschenkten Freiheit der Schöpfungsordnung zugefügt haben, befreit wurden. Indem Christus noch einmal am Kreuz die völlige Selbstrücknahme Gottes vorgenommen hat, ohne die erste dabei aufzuheben. Die erste hat uns schon eigentlich in die Freiheit gesetzt mit allen Risiken und die zweite eben auch durch sein Sühneleiden. Und ich glaube, so kann man tatsächlich auch aus christlicher Sicht sagen, dass das Chaos etwas mit Sünde und Verderben, mit dem Unglück zu tun hat, das eben sozusagen aufruht, eben auch auf der Freiheit, auf den Möglichkeiten, die die Welt sozusagen in sich trägt. Wie sieht es nun aus mit unserem Credo? Können wir uns bekennen zu einem solchen Gott, der sich auf solche Art und Weise selbst zurücknehmen kann, um uns in die Freiheit zu setzen, in die Freiheit des Lebens, seines Seins, seiner Schöpfung, um ihn in Freiheit unser Ja entgegensprechen zu können, auch um den Preis einer Welt, die so ist, dass wir nicht gezwungen sind, an ihn zu glauben. Und in der Freiheit einer Selbstrücknahme am Kreuz, in der er alles auf sich genommen hat, was wir und andere selbst verschuldet oder nicht zu ertragen haben. Für mich bleibt das Böse dieser Welt ein Geheimnis, aber es ist kein dunkles Geheimnis mehr. Ich kann mich zu so einem Gott bekennen, der uns zwar nichts erspart, aber auch sich selbst nicht erspart, weil ich weiß, dass es auch darum geht, dass wir das als Menschen sein dürfen, was wir sind, ob wir es nun glauben oder nicht, frei, auch auf die Gefahr hin, die das mit sich bringt. Ich bekenne, dass ich es vor einem solchen Gott aushalte, zu sein. Und ich finde es eigentlich spannend, in dieser Selbstrücknahme auch, sagen, versuchen zu leben, wenn Sie mir erlauben, das als Liturgieinteressierter noch zu sagen, auch die Liturgie gerade, finden wir genau diese Selbstrücknahme, der wir uns anschließen können. Und je mehr wir das tun, desto weniger finden wir eigentlich uns selbst, sondern letztlich Gott. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Mut machen, an diesen Gott der Freiheit, des Kreuzes, des Opfers, des Todes, aber auch des Lebens zu glauben. Vielen Dank.